Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Willkommen zurück. Hallo Christian.
Ja, Mensch, hallo Anna. Wie geht's dir? Also du warst ein bisschen krank, ne?
Stimmt, ich musste die letzte Aufnahme absagen, weil ich mich ein bisschen angeschlagen hatte.
Ja.
Und jetzt sind wir beide, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja gerade Ostern rum. Ich bin ein bisschen verkatert, aber nicht, ich trinke keinen Alkohol, sondern von den Festivitäten. Kindergeburtstag und Ostern.
Richtig,
und das haut ganz schön rein. Und dann davor noch ein Unfall von unserem Sohn mit einer ganz schön dollen Kopfwunde und das war alles ganz aufregend.
Oh, das Leben als Eltern ist aufregend. Ja, man muss sie unablässig retten davor, dass sie sich irgendwo hinstürzen. Ja, ich kann mich erinnern.
Ja, aber es ist in der Tierwelt, glaube ich, nicht anders. Da habe ich meine Doku gesehen und fand das ganz berührend, wie die Mütter immer gucken müssen. Meistens sind es ja dann die Mütter, die alleine mit dem Baby sind. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, heute stelle ich dir mal eine ganz spannende Frage.
Also eine Überraschungsfrage für mich.
Eine Überraschungsfrage,
die
dich
vielleicht
jetzt ein bisschen rot werden lässt. Mal gucken.
Oh nein, also, was kann das sein?
Christian, ich dachte mir, wir klären heute mal ein bisschen nochmal auf. Und die erste Frage wäre von mir, was ist ein Kaviar-Fetisch?
Ein Kaviar-Fetisch?
Mhm.
Ist
die Frage, ist es gut, wenn du es weißt oder ist es gut, wenn du es nicht weißt?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es darum geht, dass es Menschen gibt, die Exkremente mögen.
Ja, richtig.
Ja, das ist so eine Geschichte, die sehr, sehr, wird Adolf Hitler zugeschrieben, dass er darauf stand, wird also irgendwie mit Exkrementen beschmiert oder liebt es sie zu essen. Also, wie kommst du denn auf sowas?
Wow, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, den Zusammenhang.
Ja, es ist auch nichts Angenehmes, man merkt es mir vielleicht an.
Wie komme ich drauf? Also und zwar, wir haben öfter mal auch gehört, dass euch das gefällt, wenn wir aus unserer Berufspraxis ein bisschen was teilen. Und ich hatte neulich einen Klienten, der einen Kaviar-Fetisch hatte. Er hat den aufgearbeitet in einer Sexualtherapie und ist jetzt auf Partnerinnensuche und war mit dem Thema konfrontiert, wie sage ich das jetzt im Dating den Frauen, die ich treffe? Und da wäre jetzt direkt schon mal die nächste Frage an dich, wie ich damit, was ich geantwortet habe, das kann ich gleich gerne noch sagen, aber was würdest du denn jetzt sagen, also wann bringt man dieses Thema auf den Tisch?
Das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe das ja noch nicht gehabt. Ich hatte das mit einer Frau, die unbedingt gewürgt werden wollte und ich war da ziemlich schwierig, so schwierig wie jetzt beim Kaviar-Fetisch. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass das okay ist. Ich habe mir das erklären lassen, warum die das wollen. Und der Punkt ist der, also ich persönlich als Berater wäre dafür, dass Menschen es schaffen, Sexualität zu genießen insgesamt. Auch wenn ihr Fetisch, den sie haben, nicht immer eine Rolle spielt. Das macht sie freier in meinen Augen. Aber grundsätzlich finde ich, dass jeder Mensch Vorlieben haben darf. Das ist alles erlaubt. Je spezieller der Fetisch ist, desto schwieriger wird die Partnersuche. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten das schon mal bei einem Mann, der unbedingt bespuckt werden wollte und die Frau wollte nicht, konnte nicht. Also ich selber tendiere ja dazu zu sagen, wir müssen alles, was wichtig ist, rund ums dritte Date auf den Tisch legen. Ich vermute, so seltsam das sein mag, beim dritten Date davon zu erzählen, dass man so einen Fetisch hat. Ich vermute, dass ich dafür plädieren würde, dass ich sagen würde, tun Sie sich den Gefallen. Ich sieht's ja, du duzt ja sicherlich. Tun Sie sich den Gefallen. Also, das ist was Spezielles, Und sie können darauf setzen, dass es Menschen gibt, die bereit sind, ihnen zuliebe ihre Gewohnheiten zu ändern. Ja, das habe ich auch mit der Klientin, die ich hatte, mit dem Würgen so gemacht, gesagt, es ist dann heute, also dem anderen zuliebe etwas tun. Das habe ich öfter in der Beratung gehabt, auch wo er ihr zuliebe etwas tat, was er nun wirklich normalerweise gar nicht tun wollte und sie ihm zuliebe auch. Das tat, das finde ich berührend einerseits, wirklich berührend, weil ich mache das jetzt dir zuliebe, weil du das toll findest, weil es dich erregt oder wie auch immer. das ist ja der Kern von Sexualität, dass wir im Grunde denken, okay, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt machen, was mir Spaß macht. Das ist auch erregend, aber eigentlich ist es wahnsinnig erregend, finde ich jedenfalls, etwas zu tun, was dem anderen Spaß macht und dem anderen zuliebe etwas zu tun, hat vielleicht Grenzen, aber die muss man austesten. Also ich habe mich aufs dritte Date festgelegt, ich würde es vorsichtig ansprechen und irgendwas würde ich wahrscheinlich schon im Vorfeld auch in ein Profil reinschreiben, wenn man übers Internet kennenlernt. So, jetzt bin ich aber gespannt, was du gemacht hast in dem Fall.
Also erstmal finde ich das schön, was du gerade gesagt hast mit dem, dass man sich darauf verlassen darf, dass es jemanden gibt, der sich zumindest mal, vielleicht wenn er den Fetisch nicht teilt, bereit ist, sich dem irgendwie anzunehmen. Und ja, denn Sexualität, das ist ja, wir haben ja schon öfter mal über die 5 Liebessprachen gesprochen und das ist ja auch was viele Menschen mittlerweile kennen und auch wissen, dass es nicht darum geht, dass wir so lieben, wie wir selbst gerne geliebt werden wollen, sondern dass wir so lieben, wie der andere das auch gerne annimmt. Ja, also wenn ich besonders auf Worte stehe und mein Mann aber auf Geschenke oder andersrum, dann wäre es halt wichtig, dass ich ihm die Geschenke mache, vorrangig und er mir die Worte gibt und nicht andersrum. Und so eben ist es auch, kann man das auch gut auf den Sex übertragen. Ich fand den Kontakt sehr berührend mit dem Klienten, denn er war sehr, sehr reflektiert, was das angeht und hat ja auch selbstständig schon eine Therapie gemacht, um das aufzuarbeiten. Und er war auch pornosüchtig und früher mal gewesen und hat auch erklärt, dass das dazu geführt hat, immer härtere Pornos zu gucken und dann in diesem Fetisch zu landen. Und dass er das selbst tatsächlich auch nicht praktiziert hat, nicht mit Partnerinnen. Und dass das für ihn jetzt auch kein aktuelles Thema mehr ist, dass er also keine Partnerin sucht, mit der er diesen Fetisch ausleben kann. Er hat gesagt, das ist für ihn Vergangenheit, das ist abgeschlossen. Aber für ihn war dieses, weil wir im Podcast, und er hat mich selbst auf diese Folge gebracht, weil er gesagt hat, na ja, aber ihr sagt ja immer, man soll eigentlich alles auf den Tisch bringen bis zum dritten Date. Und deswegen schön, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast mit dem dritten Date. Ich bin da nicht ganz so festgefahren. Also ich würde dem so ein bisschen, ich weiß, viele Menschen brauchen einfach auch eine klare Anleitung, aber ich würde so ein bisschen das auch übergeben an die Partnersuchenden, zu fühlen, wo sind wir gerade, ja? Also wenn man wirklich nur sehr 3 ganz kurze Dates hatte und noch gar nicht tief gegangen ist und sich noch überhaupt nicht so richtig vertraut fühlt, dann, ja, bevor man verliebt ist, ist wichtig, aber so eine gewisse Vertrauensbasis, finde ich, sollte da sein, bevor man, also dass man nicht einfach so die Sachen auf den Tisch haut. Und jetzt natürlich eben gerade zu diesem Thema.
Darf ich kurz zurückrudern? Ja. Also rund ums dritte Date sage ich, weil sich die meisten Menschen rund ums vierte verlieben. Das ist der Grund, der eigentliche, weshalb ich das so betone so oft. Und ich möchte, dass jemand eine Chance hat, sich zurückzuziehen. Aber ich ziehe mich ja jetzt auch sofort zurück. Also die Geschichte entwickelt sich ein bisschen anders, als ich dachte.
Ja.
Denn so hart ist es bei ihm nicht. Er hat vielleicht Fantasien, aber es ist vielleicht nicht so wichtig. Es sind ja Erniedrigungsfantasien und wenn ein Mensch das hat, dann hat das Gründe, die meistens in seiner Biografie liegen, sag ich jedenfalls, aber da begebe ich mich aus Sicht derjenigen, die sowas praktizieren, also der BDSM-Szene auf dünnes Eis, weil die natürlich darauf bestehen, dass es überhaupt keine biografischen Gründe haben darf. Das darf ich als Berater anders sehen. Es ist auch trotzdem völlig legitim, aber wenn er nur Fantasien hatte und wer dadurch Pornografie sehr stark in so eine Richtung gekommen ist, dann würde ich sagen, das spielt jetzt für seine Partnersuche eine geringere Rolle, als ich angenommen habe, als du mir die Frage zuerst gestellt hast. Ja. Da bruder ich jetzt ein bisschen zurück. Nee, ich glaube nicht, dass ich das bis zum dritten Date erzählen würde, wenn das so wäre, wie du sagst. Fantasien dürfen Menschen haben. Die Gedanken sind frei. Das heißt noch lange nicht, dass... Also mir geht es ja darum, wenn die Sexualität so eingeschränkt ist, dass jemand Lust wirklich nur erleben kann, wenn, und dann XYZ, egal, es geht um Fesseln, es geht um das, es geht um das, es geht um das, dann wird die Luft für Sex eben dünn. Ja, dann braucht man jemanden, der das wirklich teilen mag. Ja, entweder der das gleiche Interesse hat, ja, ich habe das Interesse, das so auszuleben, oder der eben sagt, ja, dir zuliebe würde ich das tun.
Ja.
Und die Strategie, dir zuliebe würde ich das tun, hat den Vorteil, dass sie uns eine unendlich viel größere Zahl an Menschen als mögliche Partner serviert. Ja, also da kommt viel mehr bei raus. Darum geht es mir ja auch als die Strategie. Es muss jetzt jemand sein, der zwingend alles ganz genauso wie ich. Ach, naja.
Ja.
Nein, das hat sich ein bisschen meine Sicht geändert. Wollte ich zurückrudern.
Ja, das denke ich mir. Und das war jetzt einfach, ich wollte das mal auf den Tisch bringen, weil das ist jetzt sowohl wichtig für alle, die einen aktuellen Fetisch haben, den auch gerne ausleben wollen, auch für andere, die aber denken, so wie jetzt im Fall meines Klienten, der sagt, ja, ich arbeite meine Themen alle auf, ich bin reflektiert, ich will ein guter Partner sein und ich will den Frauen, die ich treffe, die Chance geben, mich wirklich zu wählen und nicht eine böse Überraschung zu erleben. In diesem Fall, finde ich, ist das aber keine böse Überraschung, da stimme ich genauso, das habe ich ihm auch gesagt, mit dir überein. Denn es ist nichts, was das aktuelle Sexleben oder die aktuelle die Beziehung in irgendeiner Form beeinflusst. Und das sind eben ganz verschiedene Paar Schuhe. Ich würde jetzt gerne mal mit dir in die Aufzählung gehen. Was sind denn Themen, die wirklich bis zum dritten Date oder in diesem Zeitraum auf den Tisch kommen sollen und welche eben nicht? Und gleichzeitig auch für alle, die aktuell einen Fetisch haben, den sie auch praktizieren wollen, den würde ich tatsächlich auch mitgeben, entweder das rechtzeitig ganz klar zu sagen, dann aber auch mit dem Wissen, ja, der Pool wird sich sehr, sehr verkleinern oder eben auch dann das, was mein Klient gemacht hat, vielleicht sich mal in eine Sexualtherapie begeben, um zu schauen, wie stark einen Fetisch prägt man ja auch selbst mit, ne? Also wie kann ich mich selbst wieder öffnen einer Sexualität, die ein bisschen auch auf mehr, wo mehr Partner oder Partnerinnen dann auch wieder geeignet sind.
Ich hatte neulich eine Klientin, die hat über tatsächlich 10, 15 Jahren sehr, sehr starken Fetisch gehabt und mit sehr vielen Partnern ihn ausgelebt. Und als sie etwas älter wurde, so 30, 35 in der Kante, merkte sie, dass sie das gar nicht mehr so anspricht und dass sie das vielleicht gar nicht mehr so gut findet. Und sie hatte dann, also als sie bei mir war, wollte sie das überhaupt nicht mehr. Sie hat das völlig hinter sich gelassen und gesagt, nein, mir geht es heute viel mehr um Intensität, mehr um das Spüren in der Sexualität. Hm. Und ja, also ich... Deshalb als Berater, das ist mein Blick. Die Verengung darauf, dass nur wenn das und das passiert, dann fühle ich mich erregt, die ist okay. Also ich kritisiere das nicht als Berater, das würde ich nie tun. Ich nehme es nur zur Kenntnis. Aber wenn sie davon lassen kann und sagt, nein, ich glaube, ich kann jetzt auch ganz anders, dann ist das auch ein Entwicklungsschritt. Und das ist völlig in Ordnung. Viele Menschen entwickeln sich in unserer Kultur ja ein Leben lang oder zumindest also viele, viele Jahrzehnte und nicht nur in den ersten 2, bis sie 20 sind, gerade in der Sexualität. Also von daher, es hat mich sehr berührt, das zu sehen, aha, die brauchte also einen bestimmten Fetisch, oder bestimmte Sexualpraktiken unbedingt. Das war das Allergrößte, das Allerschönste. Und wir haben dann auch darüber geredet, wozu das gut war. Und das ist dann auch klar, sie hat das absolut biografisch begründet, warum es für sie wichtig war.
Ich sehe das auch so, ja. Und dass es auf jeden Fall Sexualität sich auch weiterentwickeln kann und dass ja man da auch noch sich anderen Dingen öffnen kann. Naja, auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass, oder habe ihm das dann auch geraten, dass er das gar nicht auf den Tisch bringen muss. Solange ja. er nicht den Wunsch hat, das auszuüben. Und selbst wenn er das Gefühl hat, nur dann bin ich, also ihm war das einfach sehr wichtig, ich muss komplett angenommen sein in Partnerschaft, auch mit meiner Vergangenheit, würde ich trotzdem ihm empfehlen, ein bisschen zu warten, weil so ein Thema, vor allem wenn es hat ja keine Relevanz für die aktuelle oder für die kommende Beziehung, dann mehr Frauen irritieren wird, als es Frauen begeistern würde. Und gleichzeitig, wenn man dann verliebt ist, wenn man eine Vertrauensbasis etabliert hat, dann können wir uns gegenseitig ganz viele Dinge erzählen, die nicht mehr von Relevanz sind. Und dann ist es eine schöne Erfahrung, sich dann ganz gesehen zu wissen. Und es gibt aber viele Dinge, die, also das weiß ich von Klienten, aber auch aus meiner eigenen Beziehung, die ich erst irgendwann angebracht habe, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich hier auch sicher und das hat ja hier keinen Einfluss auf diese Beziehung und wusste, es löst kein Unbehagen aus oder keine ja, falschen Schlüsse. Und deswegen habe ich ihm davon abgeraten und würde wirklich allen, die sich dahingehend Gedanken machen, nochmal mitgeben, sich zu überlegen, die Themen, die wirklich Einfluss haben werden auf die Beziehung oder die Sexualität, die sollten angesprochen werden, einfach zum einen, um zu sich selbst zu stehen und gewisses Selbstbewusstsein auch zu zeigen und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, dem Partner, der Partnerin beziehungsweise der Künftigen die Chance zu geben, nochmal die Sache zu überdenken, wenn das einfach nicht ihr oder sein Lebensentwurf ist. Und ich finde, das sind zum Beispiel chronische Krankheiten, die den Alltag, das Beziehungsleben, das Sexleben in irgendeiner Form beeinträchtigen würden, körperlich wie psychisch. Das sind, wie viele Kinder habe ich? Habe ich Kinder? Wünsche ich mir Kinder? Dass man da einfach auch d'accord ist, wie möchte ich eine Bonusfamilie haben oder keine? Und wenn ich einen starken Kinderwunsch habe, kann ich den teilen mit dieser Person? Denn wenn wir uns dann verliebt haben, dann ist das einfach gegebenenfalls nicht mehr mein Lebensentwurf. Wir hatten es vor ein paar Folgen auch so schön, auch die Lebensumstände, in denen man gerade ist. Ist man noch, wohnt man noch mit seinem Partner zusammen oder schläft man vielleicht sogar noch gemeinsam in einem Bett? Das muss auf den Tisch, weil das würde einfach die Beziehung, die man da gerade eingeht, beeinflussen. Das Gleiche gilt für Werte, für Fetische und für unaufgearbeitete Traumata, würde ich jetzt mal sagen. Schulden vielleicht noch, Arbeitsverhältnis. Ob man arbeitslos ist oder nicht, dass man einfach auch da weiß, wie steht's um die finanziellen Mittel. Das sind Dinge, die ich zum Beispiel gerne wissen wollte oder auch, ja. Hast du noch Ergänzungen dahingehend?
Nein, also ich meine gerade diese Kinderfrage, das ist ja das, was in der Beratung am häufigsten vorkommt und das sehe ich wie du. Viele scheuen sich da, das offen anzusprechen, obwohl das heute einfacher ist, weil bei vielen Anbietern klickt man das einfach an, Kinderwunsch, ja, nein oder vielleicht. Vielleicht finde ich immer besonders originell.
Ja, und dazu ganz kurz auch noch der Beziehungswunsch. Wünsche ich mir eine offene Beziehung oder wünsche ich mir überhaupt eine Beziehung, auch wichtig, finde ich. Weil das ist, habe ich auch immer wieder mit Klientinnen, insbesondere mit Frauen, dass die sich gar nicht trauen anzukreuzen, ich wünsche mir eine Beziehung, sondern immer noch, ich bin offen für alles. Und das ist halt dann, das kann auch schief gehen. Ja, ich wenn warne, wir dann im vierten Date verliebt sind und dann sagt der andere, na ja, aber du hast ja auch nicht gesagt, dass du was Festes willst. Ja, das ist einfach nicht so klar.
Ja. Ja gut, ich gehe ohnehin immer da von festen Beziehungen aus und von nichts anderem. Ich habe nichts anderes in der Beratung.
Aber ich auch. Aber das ist einfach die Sache, wie inwiefern traue ich mich zu mir und zu meinen Bedürfnissen und zu meinen Werten zu stehen und zu meinem Lebensentwurf. Und dafür suche ich ja jemanden, der genau dazu passt.
Ja, und das irritiert mich schon, wenn gerade so etwas Wichtiges wie die Kinderfrage von, ich sage mal Klientinnen, natürlich haben auch Klienten einen Kinderwunsch, aber von Klientinnen sage ich deshalb, weil ich eben deutlich mehr Frauen in der Beratung habe. Also es geht ja um die 90% bei der Single-Beratung bei mir sind Frauen. Ich finde das schon irritierend, wenn die das nicht ansprechen wollen und sagt nein, also machen sie das. Sie treten ja für sich und ihre Wünsche ein. Und wer ambivalent ist, ist ambivalent. Das ist auch erlaubt. Wir dürfen ambivalent sein in so einer gravierenden Frage, wo wir die Folgen ja auch ganz schwer abschätzen können, die das für unser Leben hat. Und wir dürfen auch ambivalent sein. Wir dürfen auch sagen, nö, das ist nicht meine Lebensplanung. Und das finde ich wichtig, ja. Denn die zu mir kommen, sind ja nicht die zwischen 20 und 30, sondern die ab 30, für die das eine wirkliche Rolle spielt, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Will ich eine schöne Beziehung, aber will ich vielleicht auch eine Familie? Und das ist ein anderer Gedankengang, ein anderer Weg, den man da einschlägt. Und deshalb, ja, bin ich sehr dafür, das anzusprechen. Ich bin auch sehr, du hast es ja auch betont, also so diese psychische Frage. Ich bin einfach sehr dafür, dass die Gespräche von Mal zu Mal immer intensiver werden, persönlicher werden, intimer werden, im besten Sinne. Also, dass man wirklich etwas erfährt über die Gegenseite. Ich habe das immer wieder, dass jemand dann sagt, ja, nee, das weiß ich nicht, was mein Mann da drüber denkt. Und ich sage, bitte, haben Sie da noch nie drüber gesprochen? Wenn es um sehr persönliche Dinge geht, wie war sein Verhältnis zu seiner Mutter in der Kindheit? Also, dass man wirklich was weiß. Was ist das für ein Mensch? Und auch das Berufliche, ist es ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Das ist in Ordnung, wir dürfen das sein. Und wir dürfen auch weniger ehrgeizig sein. Das alles ist in Ordnung. Aber es passt nicht alles zueinander. Es gibt immer auch Menschen, die sich zurückziehen, wenn wir eine bestimmte Orientierung haben, auch im Beruflichen. Das spielt eine wirklich große Rolle, ja.
Und deswegen ist es ja so wichtig, sich klarzumachen, wofür suche ich eigentlich einen Partner oder eine Partnerin? Also welches Leben will ich leben? Wer bin ich und wer passt entsprechend zu mir? Ja. Und ein Punkt, der mir noch einfällt, ist auch Religion, würde ich sagen, ist, oder Spiritualität, eine wichtige Sache. Wenn die, wenn das nichts ist, was man so nebenbei, na gut, wir feiern Weihnachten und Ostern, sondern wenn das was ist, wo man sagt, ich meditiere oder ich bete oder ich halte strikte religiöse Vorgaben ein, dann ist das wichtig, dass dem anderen auch, weil das betrifft dann die gemeinsame Familie, die man gründet, ob man Kinder hat oder eben nicht, ja. Auch ein wichtiger Punkt.
Die Tatsache, dass Paare passend zueinander finden, geht nicht darauf zurück, dass die Männer sich allzu sehr darum bemühen, herauszufinden, wer passt zu mir. So, das war mal wieder mein Männerbashing. Sondern es geht darauf zurück, dass die Frauen sich bemühen. Und deshalb kriegen wir Männer bei der Partnersuche diese unendliche Vielzahl an Körben. Nicht, weil an uns was nicht stimmt. Das ist nicht der Fall bei den meisten Männern nicht. Aber weil die Frauen herausfinden, das passt nicht. Und deshalb bekommen wir so viel Körbe. Und wir haben nur darauf geachtet, dass sie das strahlendste Lächeln der Galaxie hat.
Ja. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, die Männer, mit denen ich gearbeitet habe, ich habe mich einfach mittlerweile stark auf Frauen spezialisiert. Oder auch jetzt dieser Klient. Ich finde das immer sehr, sehr berührend, wie Männer dann, wenn sie sich dem Thema dann widmen, doch auch sehr, das sehr richtig machen wollen. Und
absolut,
sehr,
ja. Ich arbeite auch wirklich gerne mit Männern, also gar keine Frage. Ja, es gibt mein Herz auf. Ich bin begeistert. Und es braucht auch nicht mehr als eine Beratung. Und die wissen über die Partnersuche so viel, dass sie dann, wahrscheinlich wissen sie dann mehr als die Frauen, auf die sie treffen. Aber eben im Durchschnitt ist es leider oft andersrum. Die Frauen wissen viel mehr, wissen auch viel mehr, was passt und was nicht passt, können das besser entscheiden. Mhm. Ich wollte nur noch mal so ein Plädoyer dafür machen, damit gelassen umzugehen, dass wir Männer die Körbe einstecken und die Frauen sie austeilen. Das ist jetzt nicht eine 100%-Regel, aber es ist eben doch so, dass Männer oft 5 bis 10 Mal so viel Körbe bekommen, wie sie selber ausreichen. Und das ist der eigentliche Grund, dass die Frauen genauer wissen, was sie wollen. Und zum Glück, sage ich mal.
Das ist
Glück.
Auch ein Stück weit ganz gut so, würde ich sagen, dass Frauen genau aufpassen, weil ja allein archaisch betrachtet ist das Risiko, sich zu binden, für eine Frau ja nochmal ein ganz anderes. Und deshalb glaube ich auch schon immer die Resilienz, was Körbe angeht, auf männlicher Seite, allein historisch betrachtet, eine andere. Ja, aber dazu vielleicht wann anders mal mehr. Und ja, jetzt war das, finde ich, eine coole Folge. Zum Kaviar-Fetisch.
Der Kaviar-Fetisch.
Der im Endeffekt gar nicht im Mittelpunkt stand, sondern es ging um heikle Themen und ja, besondere Vorlieben.
Okay. Ja, wir freuen uns weiterhin über Post von euch an liebe@welt.de und
Weiterempfehlungen, Abos und liebe Kommentare. Vielen Dank für das alles und ja, danke schön fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dahin.
Alles Liebe.